Willkommen zu Waldorf Perspektiven, den Podcast, der die Waldorfpädagogik neu denkt. Ich bin Jean-Pierre Aguiar Durañona und ab heute und fortan jeden zweiten Dienstag im Monat euer Moderator. Es ist uns ein Anliegen, ins Gespräch zu kommen, verschiedene Perspektiven und hoffentlich auch Perspektivwechsel zu ermöglichen und zu inspirieren. Dieser Podcast wäre ohne die Tatkraft von Frank Steinwachs vom Projekt Demokratische Schule im Bund der Freien Waldorfschulen nicht möglich gewesen. An dieser Stelle möchten wir auch Danke an Hans Hutzel und Nelle Auschra sagen für ihre Unterstützung, als Waldorf-Perspektiven noch in der Ideenphase war. Jetzt lade ich euch ein, diese Reise gemeinsam zu beschreiten.
Waldorf-Perspektiven. Säule der Demokratie. Teilhabe, Kultur und Vielfalt.
Deutschland ist nicht nur empirisch, sondern auch narrativ ein Einwanderungsland. Doch wie formt die Erziehung die Architekten unserer Zukunft? In welcher Weise prägen die Schulen von heute die Gesellschaft von morgen? Wie wäre es, wenn die Waldorfschulen mehr als Bildungsstätte mit ganzheitlichem Ansatz auch Schmelztiegel der Kulturen wären? Stellt euch vor, Bildung würde nicht nur den Geist, sondern auch das Herz für die Vielfalt unserer Welt öffnen. Kann man überhaupt Begriffe wie Waldorfpädagogik und postmigrantische Gesellschaft verbinden? Darum geht es in unserer heutigen Episode. Mein Gast heute, Larissa Beckel, wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Alanus Hochschule am Institut für Waldorfpädagogik, Inklusion und Interkulturalität in Mannheim. Larissa, wie schön, dass du dir heute die Zeit genommen hast, obwohl du dich gerade noch in Elternzeit befindest. Aber du sagst es ja auch, du warst gar nicht richtig raus. Wie geht's dir heute?
Ja, erstmal vielen herzlichen Dank für die Einladung. Mir geht's gut. Vielleicht hört man es noch ein bisschen. Ich bin leicht verschnupft, aber wie so viele andere auch. Aber ja, alles gut.
Super, also es ist wirklich so schön, dass du trotz Verschnupfung oder Erkältung oder was auch immer auch mit dabei bist. Kannst du uns kurz erläutern, wie du zum Thema postmigrantische Gesellschaft und Waldorfpädagogik gekommen bist?
Genau, also ich habe in Halle Ethnologie studiert und ja, aus dem Fach heraus sind Diskurse und Theorien, die sich kritisch ja mit der eigenen Identität auseinandersetzen, beziehungsweise auch mit Postkolonialismus und ja generell aus der Geschichte des Faches. Es ist halt wichtig, sich kritisch damit auseinanderzusetzen, weil gerade zur Jahrhundertwende und naja bis zur Mitte des letzten Jahrhunderts da viele Theorien dem Kolonialismus Vorschub geleistet haben. Und wenn man das Ganze in der heutigen Zeit irgendwie ernsthaft betreiben will, dann heißt es, dass man ja kritisch reflexiv forscht und dann natürlich auch die eigene Rolle, die man als forschende Person hat, dann auch kritisch hinterfragt. Und ja, damit einhergehend ist Migration natürlich ein total präsentes Thema, weil es einfach unsere Gesellschaft und Kulturen so stark prägt. Von daher war mir das ganze Thema quasi durch mein Studium ziemlich nah. Und nach dem Studium habe ich junge Geflüchtete begleitet. Das war 2015/16. Mhm. Das war da, als sich die Bürgerkriegssituation in Syrien immer stärker zugespitzt hat und auch in Afghanistan die Lage extrem instabil war und in Somalia und Eritrea auch die Bürgerkriege immer weiter an Schärfe gewonnen haben, dass immer mehr junge Menschen sich gezwungen sahen zu migrieren. Und ich habe da an einem Projekt gearbeitet, da ging es darum, dass die Jugendlichen ihre Abschlüsse anerkannt bekommen, also von deutschen Stellen und
Behörden. Ja, total schwierig.
Genau. Also es ist auch so eine Wissenschaft für sich, oder kann es sein?
Ja, total. In der Zeit habe ich bei der Hamburg Media School auch ein Projekt koordiniert, wo es eigentlich auch Menschen mit Fluchtgeschichte, also Medienmacher, die Fluchtgeschichte hatten. Und das war auch immer schwierig, das Thema Papiere, Anerkennung und so weiter und so fort. Das ist immer so eine Wissenschaft an sich.
Genau, zu welcher Stelle muss ich überhaupt? Wie funktionieren die Behörden? Welche Unterlagen brauche ich? Und so weiter und so fort. Und das kann ganz schön überwältigend sein. Also es ist ja selbst, auch wenn Deutsch meine erste Sprache ist, ich in einem System hier groß geworden bin, also System in dem Sinne, dass ich so in etwa weiß, wie Behörden in Deutschland funktionieren. Ich glaube, wir alle kennen es, dass wir bisweilen vor Herausforderungen stehen. Und wenn ich auch all dies nicht mitbringen kann, weil ich gerade nach Deutschland geflüchtet bin, ist das natürlich ein ganz schöner Berg, der echt herausfordernd sein kann.
Ja, total.
Und das hat mich einfach, ja, irgendwie hat mich das total interessiert. Also, weil, wie gesagt, ich hatte es halt mit vielen Jugendlichen zu tun, die ja, auch gerade aus Syrien, die komplett rausgerissen worden sind aus ihrem früheren Leben. Also die zum Teil kurz davor standen, die Universität zu besuchen, Freunde hatten. Also viele haben mir dann auch Fotos gezeigt, zum Beispiel wie Damaskus auch früher aussah, von Partys, die sie gefeiert haben. Und ja, das hat mich beschäftigt.
Zu deiner Dissertation gehen wir auf jeden Fall später nochmal zurück. Wie würdest du postmigrantische Gesellschaft runterbrechen?
Ja, also wir können ja mal mit der postmigrantischen Gesellschaft anfangen. Das ist ein Begriff, den hat vor allem Naika Forutan geprägt. Es ist eine Berliner Forscherin und ja, es gibt unterschiedliche Dimensionen, die diesen Begriff umfassen. So, zunächst mal ist es total wertfrei, dass überhaupt postmigrantisch, also in dem Sinne, dass überhaupt erstmal anerkannt wird, dass Migration ein gesellschaftliches Phänomen ist. Also wie gesagt, völlig wertungsfrei. Es ist jetzt nicht, wie ich das jetzt finde oder wie auch immer, sondern es ist einfach, ist ein Phänomen, das ist da. Daran anschließend können sich dann natürlich auch Diskurse und Diskussionen, okay, wenn das jetzt ein gesellschaftliches Phänomen ist, wie geht man damit um? Gibt es vielleicht Forderungen, das in irgendeiner Form zu regulieren? Damit einhergehend sind dann auch gesellschaftliche Aushandlungsprozesse. Und das Ganze ist also recht komplex. Es umfasst unterschiedliche gesellschaftliche Dimensionen. Aber es erkennt immer an, Migration kann nicht rückgängig gemacht werden. Also es ist einfach postmigrantisch in dem Sinne, also post nicht so, jetzt bin ich migriert oder wie auch immer. Das ist ein abgeschlossener Prozess. So, fertig.
Nee. Nein, ist es nicht.
Sondern eher in dem Sinne, es gehört zu einer modernen Gesellschaft als Phänomen dazu. Also Post in dem Sinne, das kann nicht rückgängig gemacht werden. Also noch eine weitere Dimension von dem Begriff Post, also Post im Sinne von nach, ist, dass politische Kulturen und gesellschaftliche Institutionen und so weiter, dass die nachholend an diese gesellschaftlichen Realitäten angepasst werden sollten. Was positiv zu mehr Durchlässigkeit führt und soziale Aufstiege ermöglicht, also sprich auch eine demokratische Kultur fördert. Aber damit einher gehen natürlich auch Abwehrreaktionen und ja, Verteilungskämpfe um Privilegien, um es mal so scharf zu formulieren. Weil es bedeutet natürlich, wenn ich anderen Menschen einen gesellschaftlichen oder sozialen Ausstieg ermögliche, muss ein Teil der Menschen, die vorher bestimmte Positionen besetzt haben, natürlich dann auch einen Teil der Privilegien abtreten. Und das passiert ja nicht immer freiwillig.
Genau. Ja, das ist halt so. Wie verbindest du denn deine Forschung der Prinzipien der Waldorfpädagogik mit den Herausforderungen und Chancen, wenn wir jetzt im Thema sind, postmigrantische Gesellschaften?
Ja, vielleicht, also ich gehe jetzt mal so ein bisschen in Richtung von meiner Promotion, also wie da das Forschungsprojekt vielleicht entstanden ist. Also ich habe an der interkulturellen Waldorfschule in Berlin gearbeitet und ich bin dazu gekommen, weil ich diesen Impuls von der Schule total wichtig fand. Und die Waldorfschule ist ja eigentlich gestartet auch aus der Idee der Bildungsgerechtigkeit heraus. Die erste Waldorfschule war ja eine Schule für ArbeiterInnenkinder. Das war ja absolut revolutionär, was da 1919 von Rudolf Steiner und Emil Mold auf die Beine gestellt worden ist. Also genau. Mädchen und Jungen wurden zusammen unterrichtet, das heißt, es war koedukativ. Dann, dass diese ArbeiterInnen-Kinder zum Beispiel Fremdsprachen gelernt haben, was auch gerade vor dem Hintergrund des Ersten Weltkrieges, also ganz Europa war ja völlig, es war ein Kriegszustand für feindete Nationen und Länder, und dass dann der Impuls war, okay, wie können wir zur Verständigung beitragen, dass Fremdsprachen unterrichtet worden sind. Und dass das eigentlich Inhalte waren, die sonst nur bürgerlichen Kindern vorbehalten waren. Sprich, wenn die Eltern die Mittel hatten, also damals waren es vor allem die Jungen, auf ein Gymnasium zu schicken. Ja, diese ganzen Aspekte fand ich wahnsinnig inspirierend. Und ich habe mich dann gefragt, okay, aber wie kriegen wir das 100 Jahre später? Wie kriegen wir das übersetzt? Und wie müsste das oder so, wie könnte das heute aussehen? Und in dieser Schule, in der ich gearbeitet habe, wurde halt versucht, genau das irgendwie umzusetzen. Dann bin ich darauf aufmerksam geworden, dass an einer anderen Schule junge Geflüchtete auch unterrichtet worden sind mit unterschiedlichen Konzepten. Und wo ich dachte, okay, es ist super spannend. Wir stehen hier gerade vor diesem, wie gesagt, Stichwort postmigrantische Gesellschaft. Das ist ein Riesenthema, was oben aufliegt. Und Waldorfschulen machen sich jetzt, also vereinzelt, aber es gibt Schulen, die machen sich halt auf den Weg.
Ja,
und
ja.
Die diesen Impuls der Bildungsgerechtigkeit halt vielleicht weitertragen könnten. Und das fand ich total interessant.
Okay. Du tauchst in deine Arbeit tief in die Erfahrungen von Jugendlichen mit Migrationshintergrund an Waldorfschulen ein und beleuchtet, wie diverse Hintergründe die Bildungschancen beeinflussen. Könntest du uns erklären, wie diese Dynamiken in der postmigrantischen Gesellschaft widerspiegelt werden?
Also wenn ich jetzt von den Jugendlichen ausgehe, die ich befragt habe, also es waren alles junge Geflüchtete, Minderjährige, also es waren alles junge Männer, die ich befragt habe. Und es ist total spannend gewesen, weil immer wieder so eine gewisse Ambivalenz zum Tragen kam. Also jetzt in diesem Setting Unterricht an der Waldorfschule. Also zu dem Zeitpunkt, die Schule hat die Beschulungskonzepte mehrfach geändert. Zu dem Zeitpunkt, als ich da war, waren die jungen Geflüchteten in einer Klasse. Es war auch die Zeit, als deutschlandweit diese Willkommensklasseninitiativen entstanden sind. Und auf der einen Seite war es so, dass sie diesen Raum, den sie für sich irgendwie hatten, also auch miteinander hatten, weil sie ja alle ähnliche Erfahrungen gemacht haben oder auch in diesem Prozess des Ankommens in Deutschland waren, dass sie da irgendwie einen gewissen geschützten Raum hatten. Und auf der anderen Seite wurde mir immer wieder gespiegelt so, ja, aber irgendwie, das ist ja auch nicht normal, was wir hier machen. Also normal in dem Sinne, die erleben ja die anderen Jugendlichen in der Oberstufe in den Regelklassen und auch immer wieder, also es war auch ein relativ großes Interesse an diesem Schulprojekt, das dadurch natürlich auch immer wieder zurückgespiegelt wird, oh, es ist was total Besonderes. Und das steht diesem Ankommensprozess auch ein Stück weit im Weg, weil viele dann gesagt haben, okay, ich möchte jetzt hier einfach mal, ich möchte hier ankommen, ich möchte mir hier eine Perspektive aufbauen, ich muss zusehen, dass ich einen Schulabschluss bekomme.
Ja,
das ist auch genau. Ein wahnsinniger Druck, unter dem die Jugendlichen stehen, weil Aufenthaltstitel an den Bildungserfolg, also sprich an die Qualifikation geknüpft sind. Sprich, daran hängt dann auch, kriege ich einen Ausbildungsplatz, kriege ich einen Praktikumsplatz. Also kann ich mir irgendwie eine langfristige Perspektive aufbauen und damit eine Bleibeperspektive, dass dann die Abschiebung droht. Und eine Abschiebung nach Syrien oder Afghanistan, das kann lebensbedrohlich sein oder ist in vielen Fällen lebensbedrohlich. Die Volljährigkeit ist so ein ganz wichtiger Schlüssel, weil viele Sozialhilfesysteme halt nur bis zur Volljährigkeit greifen. Mich überhaupt erstmal zurechtfinden in diesem neuen Bildungssystem.
Es ist nicht einfach.
Genau, und habe es vielleicht dann auch noch mit psychischen Herausforderungen zu tun, weil ich meine, die Jugendlichen sind aus einer Kriegssituation geflüchtet. Ganz viel wird ja völlig auf den Kopf gestellt und das dann auch noch mal so stark ständig von außen gespiegelt zu bekommen, ja, es ist einfach total ambivalent. Es ist keine einfache Situation.
Nee, es ist überhaupt nicht einfach. Larissa, du hast die Promotion im November 2021 an der Alanus Hochschule absolviert oder abgeschlossen. Diese Dissertation wurde auch von Springer Verlag veröffentlicht. Und dort sprichst du die soziale Konstruktion von Gruppenzugehörigkeit und deren Einfluss auf Bildungsteilhabe an. Wie siehst du die Verbindung zwischen diesen Konzepten in der Waldorfpädagogik und der breiteren Diskursen der postkolonialen und postmigrantischen Gesellschaften? Gibt es Überschneidungen oder Spannungsfelder, die besonders herausstechen?
Ja, es ist, vielleicht könnte man das Ganze jetzt überleiten. Also genau, wo gibt's verbindende Linien? Ich habe quasi in der Promotion, also in diesem Mikrokosmos Waldorfschule, um es mal so zu benennen. Also es ist ja ein kleiner gesellschaftlicher Ausschnitt, also Schule halt als gesellschaftliche Institution und jetzt nochmal spezieller Waldorf mit ganz eigenen Strukturen, wo aber die große Verbindungslinie ist. Also ja, es gibt, um noch ein anderes Konzept einzuführen, es gibt das Konzept der Repräsentationslücken. Und da schließt sich jetzt so ein bisschen der Kreis zu den ganzen Waldorf-Bildungssettings und zu generell gesellschaftlichen Strukturen und Institutionen. Und Repräsentationslücke meint, dass in den tragenden gesellschaftlichen Positionen ja nur bestimmte Menschen irgendwie auftauchen, also nur bestimmte Menschen oder Personengruppen bestimmte Funktionen innehaben. Also es klingt jetzt irgendwie total abstrakt, aber um das mal deutlich zu machen, es ist in Deutschland so, ist, dass mindestens jede dritte Person eine Migrationsgeschichte als einen familiären Bezugspunkt angibt. Also entweder vielleicht eigene Migrationsbezüge oder, ja, wie gesagt, Elterngeneration, Großelterngeneration, wie auch immer. Wenn man sich das mal anguckt bei den Kindern unter 6 Jahren, ist es noch deutlicher. Es ist total spannend, wenn man mal guckt, in Frankfurt am Main, Kinder mit migrantischen Bezügen unter 6 sind 75,6%.
Wow.
In Augsburg 61,5%, in München 58,4% und in Stuttgart 56,7%. Ja, es ist mehr als die Hälfte und in Frankfurt sind es 3/4. Also das muss man sich einfach mal vor Augen führen. Als ich die Zahlen recherchiert habe, ich fand es auch total spannend. Also ich habe jetzt Frankfurt, Augsburg, München und Stuttgart als so, ich sag mal, die Top 4, dass zum Beispiel, ich hätte es auch, also bevor ich mich damit auseinandergesetzt habe, zum Beispiel auch ganz anders verortet, so, wo taucht Berlin eigentlich auf zum Beispiel?
Ja, ich hätte es auch, ich hätte auch gedacht, Berlin, Hamburg, Köln, keine Ahnung, aber ja, genau.
Genau. Ja, das heißt, es ist eine riesengroße Personengruppe und es gab 2015 gab es ja eine große PISA-Umfrage und dann 3 Jahre später wurden die Daten nochmal neu ausgewertet, 2018. Und da wurde auch nach migrantischen Bezügen gefragt. Und das ist ziemlich deutlich, geht daraus hervor, dass Deutschland nicht wirklich schafft, SchülerInnen mit migrantischen Bezügen entsprechend zu fördern. Das heißt, soziale Aufstiege sind nach wie vor echt schwierig zu bewerkstelligen. Also wenn man einmal, also es liegt zum Großteil auch an unserem dreigliedrigen Schulsystem, das heißt, wenn man einmal in einen Bildungsgang eingruppiert ist, bedarf es einer großen individuellen Anstrengung, aus dieser Eingruppierung irgendwie wieder rauszukommen. Also Eingruppierung in dem Sinne, nach der Grundschule entscheidet sich, auf welche Schulform.
Realschule, Gymnasium oder was auch immer.
Genau. Wenn ich auf dem Gymnasium bin, ist es natürlich sehr viel wahrscheinlicher, das Abi zu machen, als wenn ich auf der Hauptschule lande. Ja, das sind dann so Faktoren. Also es ist krass, dass Kinder mit migrantischen Bezügen halt signifikant stärker davon betroffen sind. Und woran liegt das? Und dann habe ich mal weitergeguckt, also jetzt nochmal zurück zu diesen Repräsentationslücken. Es ist ja auch immer, habe ich ein Bewusstsein dafür, woran kann das liegen? Setze ich mich irgendwie mit der Thematik überhaupt auseinander? Ich meine, das ist ja eine total wichtige Thematik. Also wenn es in Frankfurt 3/4 aller Kinder unter 6 Jahren betrifft und in ganz Deutschland mindestens jede dritte Person, dann das ist ja spricht ja einfach Bände. Das
ist signifikativ auf jeden Fall, auch was für eine Zahl,
ja, genau.
Total in der rauskommen.
Ja. Genau. Und ich habe dann nochmal weitergeguckt. Also ich habe diese Zahlen aus einem Artikel von Naika Furutan, also wie gesagt, die das Konzept der postmigrantischen Gesellschaft so stark geprägt hat. Das könnten wir vielleicht dann auch mal in die Shownotes packen. Es ist
ja sehr gerne.
Sehr kurzer Artikel, der es aber sehr komprimiert auf den Punkt bringt. Und da gibt es auch eine Ausstellung von Zahlen. Also wenn wir das jetzt mal weiterdenken, also das ist eine 10% aller Beschäftigten im öffentlichen Dienst migrantische Bezüge haben. 2% aller JournalistInnen.
2%.
Und 2%, ja.
Ja, ja.
Ja, ja. 4% der Räte in deutschen Städten, 9% der Führungspositionen in deutschen Stiftungen und, also es ist jetzt für unser Themenfeld super relevant, nur 6% der LehrerInnen und Lehrer. Und wenn man da jetzt mal weiterguckt, allein mit dieser Zahl, wenn ich natürlich selbst durch diesen ganzen Prozess durchgegangen bin, entweder weil ich selbst migriert bin oder wie gesagt diese familiären Bezüge habe und dann Kinder und Jugendliche unterrichte, dann habe ich natürlich eine andere Sensibilität oder kann mich anders in die Situation hereinfühlen oder habe überhaupt einen besseren Überblick, so okay, vor welchen Herausforderungen stehen meine SchülerInnen denn eigentlich gerade? Wie kann ich die bestmöglich unterstützen? Und deswegen, um jetzt mal diesen ganz großen Bogen irgendwie wieder zu schließen, ist es halt ist ein sehr wichtiger Punkt, diese Repräsentationslücken halt zu verkleinern. Und jetzt wird es total konkret. Gerade an den Waldorfschulen, das ist der große Vorteil, dadurch, dass die Schulen selbst verwaltet sind, besteht da halt ein großes Potenzial, weil das Kollegium natürlich selbst entscheiden kann, okay, wie setzen wir unsere Klassen zusammen bei den Aufnahmegesprächen, wie führe ich Personalgespräche, wie schreibe ich Stellen aus, wie besetze ich die Stellen. Sobald da eine Sensibilität für diese Thematik da ist und auch eine Bereitschaft hinzugucken, okay, wo sorgen wir eigentlich dafür, dass sich die Repräsentationslücken nicht schließen? Ja, da entsteht ein unglaublich großes Potenzial und ich glaube, es hat halt einen Wert, eine demokratische Kultur an den Schulen zu fördern, weil das ist ja das, was wir den Kindern und Jugendlichen letzten Endes dann im Kleinen vorleben, wo sie üben können, sehr unterschiedlichen Menschen zusammenzukommen und zusammenzuarbeiten und dann auch aneinander zu erleben, dass man was Tolles gemeinsam auf die Beine stellen kann. Und das stärkt natürlich und das macht auch was mit der Perspektive auf Gesellschaft. Also
definitiv. Ja.
Genau.
In deiner Forschung, Larissa, hebst du die strukturellen und institutionellen Diskriminierungen hervor, die die Bildungsteilhabe an Waldorfschulen erschweren.
Mhm.
Könntest du konkretisieren, welche Formen der Diskriminierung du identifiziert hast und wie sich diese im Schulalltag manifestieren?
Mhm. Ja, also ich habe das, also den theoretischen Background, den kürze ich hier mal ab.
Genau. Steigen jetzt sofort in die Praxis.
Ja, ich glaube, das wird jetzt zu weit. Ja, vielleicht bleiben wir mal kurz so bei der Zusammensetzung zum Beispiel des Kollegiums. Und es sind natürlich alles Faktoren, die schaffen Schulkulturen, also was lebt an den Schulen. Und wie handle ich Dinge aus? Wie spreche ich über Themen? Also wenn man sich das Ganze mal vorstellt, wer dann zum Beispiel an den Waldorfschulen ist es ja so, dass wöchentliche Konferenzen stattfinden als Gremium der Selbstverwaltung. Also es sieht an den Schulen natürlich auch unterschiedlich aus. Aber all die KollegInnen bringen sich dann ja auch in diese ganzen Dinge, die besprochen werden müssen, bringen sich dann natürlich auch ein. Und man kann sich ja vorstellen, je diverser das Kollegium ist, desto mehr unterschiedliche Perspektiven kommen einfach zusammen.
Selbstverständlich, klar.
Was jetzt auch in Bezug auf die Forschung ziemlich wichtig ist. Also da gab es Klassenkonferenzen. Also es wird auch an vielen Waldorfschulen gemacht, nicht nur an der ich jetzt war. Und das fand ich auch sehr spannend. Also da das die KollegInnen, die mit den Geflüchteten zusammengearbeitet haben, also Da war es von Anfang an so, dass das ein multiprofessionelles Team ist. Also viele hatten selbst migrantische Bezüge, die in einem Team gearbeitet haben, aber zum Beispiel, dass auch Sozialarbeit mit einbezogen wurde, dass ganz viel auch mit der Austausch mit den Ämtern und Behörden recht gut war, aber auch zu den, dadurch, dass die Jugendlichen unbegleitet waren, zu den Wohneinrichtungen und also das Kollegium war durch die Arbeit mit den Geflüchteten total breit vernetzt, auch in unterschiedliche Stadtteile und all das hat ganz unterschiedliche Perspektiven mit in diese Kollegiumsarbeit mit reingebracht. Also nicht nur in einem Team um die Geflüchteten herum, sondern es hat ausgestrahlt auf die ganze Schule. Das war ein total spannender Aspekt. Und dass sich dadurch dann auch die Schule einfach ganz anders in der Stadt selber verortet und vernetzt hat, dadurch, dass sie mit anderen AkteurInnen zu tun hatte. Und das sind alles so Punkte, das lässt sich auch ohne weiteres auf jede andere Waldorfschule übertragen. Das heißt, als Schule, wie öffne ich mich? Also welche SchülerInnen sind eigentlich bei uns? So aus welchen Stadtquartieren kommen die eigentlich? Aus welchen Stadtteilen? Und könnten wir daran irgendwie was ändern? Und das ist der Schritt, den die Schulen halt aktiv gehen müssen, weil es ja an den Waldorfschulen eher so ist, auf einen Schulplatz kommen ja unglaublich viele Bewerbungen. Dass es ja eigentlich nicht so ist, dass die Schulen diesen Schritt aktiv tun müssten, weil es ja nicht so ist, dass sie zu wenig Bewerbungen für den Schulplatz haben. Aber wie gesagt, steckt eine riesengroße Chance und Potenzial drin, auch für die Waldorfschulen in den Städten selbst anders sichtbar zu werden und sich anders zu vernetzen. Aber die Schule muss quasi diesen Schritt selber machen. Okay, wo finde ich denn andere SchülerInnen, die vielleicht ja einen anderen sozialen Background haben, vielleicht eher migrantische Bezüge haben, weil es ist auch oft so, vielen Eltern ist auch oft gar nicht bewusst, dass es Waldorfschulen überhaupt gibt. Ja, es ist erstmal, also entweder sind die Waldorfschulen gar nicht präsent oder es gibt halt ein bestimmtes Bild zur Waldorfschule, das ist nichts für mich. Und ja, genau, da liegt genau. So ein bisschen an den Schulen, das aufzubrechen und diese extra Arbeit zu investieren, weil es ist einfach gut investierte extra Arbeit.
Ja, nee, hast du recht. Wie urteilst du auch die Rolle der Selbstreflexion von Lehrkräften im Umgang mit diversen Schülergruppen, insbesondere in einem postmigrantischen Kontext?
Ja, genau, das ist noch ein weiterer Aspekt, also der auch in dieser Kollegiumsarbeit drinsteckt. Wenn das Kollegium unterschiedlich zusammengesetzt ist, kann man sich natürlich auch anders auf blinde Flecken oder Rassismen, Stereotypen, Vorurteile aufmerksam machen. Die tragen wir halt nun mal alle in uns. Ja, weil wir halt mit diesen Strukturen, und da schließt sich vielleicht der Kreis auch zum Postkolonialismus, weil wir einfach mit diesen Strukturen groß geworden sind. Und es ist ziemlich schwierig, das auseinander zu puzzeln. Und da brauchen wir, glaube ich, einander als Spiegel.
Ja.
Und in einer vertrauensvollen Kollegiumarbeit kann es halt möglich sein. Also wie gesagt, so in diesem Promotionsprojekt gab es immer wieder diese Momente. Ja, wie gesagt, also alles steht und fällt mit den Menschen, die die Schule machen. Also sprich mit dem Kollegium, mit den SchülerInnen und so weiter und der Elternschaft natürlich auch.
Larissa, in deiner Dissertation stellst du fest, dass Waldorfschulen, das hattest du schon angeteasert vorhin, aufgrund ihrer selbstverwalteten Strukturen und pädagogischen Freiheiten ein Potenzial bieten, Bildungsgerechtigkeit für eine diverse Schülerschaft zu fördern. Könntest du Beispiele nennen, wie diese Potenziale in der Praxis umgesetzt werden können, um die Integration aller SchülerInnen in eine postmigrantische Gesellschaft zu unterstützen?
Ja, ich überlege gerade, weil es jetzt so in Mannheim, da mit der interkulturellen Waldorfschule, ging es quasi los. Also es war die erste Schule, die dieses Konzept umgesetzt hat oder das Konzept auch überhaupt erstmal erarbeitet hat. Ja, die Schule ist mittlerweile auch, oh Gott, ich glaube, die wird auch fast 20 Jahre alt.
Okay.
Ja, jedenfalls, also sehr etabliert. Ja, da war es so, also es von Anfang an, wie gesagt, Wert gelegt worden ist auf ein sehr unterschiedlich zusammengesetztes Kollegium. Aber auch zum Beispiel, das hatte ich ja eingangs auch mal erzählt, wie das war an der allerersten Waldorfschule mit den Fremdsprachen oder sogenannten Fremdsprachen. Und das Konzept wird zum Beispiel auch an den interkulturellen Waldorfschulen ja gefördert. Also dass es so ist, dass man nicht nur, ich sag mal, die üblichen Verdächtigen wie Englisch, Französisch, Spanisch wählen kann, sondern zum Beispiel Arabisch und Türkisch. Das heißt, dass auch von den Kindern, die Umgangssprachen zu Hause, die viele sprechen, also ich denke jetzt an Berlin und das Einzugsgebiet von der Schule dort. Also es waren viele SchülerInnen, die zu Hause Arabisch zum Beispiel gesprochen haben. Die erleben die Schule natürlich total anders und ihre MitschülerInnen auch total anders. Okay, cool, jetzt bin ich ja mal, ich sag mal, der Profi.
Ja,
ja, er erlebt auch eine Wertschätzung meiner Erstsprache oder meiner Familiensprache. Und ja, erlebt dann auch den Schulalltag ganz anders, weil in Deutschland ist es auch so, es ist zum Beispiel in Frankreich auch anders, dass einfach so viel steht und fällt vom Schulerfolg mit dem Beherrschen der deutschen Sprache. Was sicherlich, ich meine, klar, es hat natürlich eine Berechtigung, aber jetzt zum Beispiel auch im Kontext von neu migrierten SchülerInnen ist es erstmal eine unglaubliche Barriere und es kann ziemlich demotivierend sein. Weil vorher ist es so, vielleicht bin ich total das Mathe-Ass, aber ich kann mein Können einfach nicht zeigen, weil ich sprachlich noch nicht die Fähigkeiten dazu entwickelt habe, also in der deutschen Sprache. Zum Beispiel ist es so, dass in Frankreich das Unterricht in der Herkunftssprache erteilt wird, um eben diese Barrieren zu umgehen. Weil für die SchülerInnen ist es natürlich total wichtig, auch eine Selbstwirksamkeitserfahrung zu machen oder sich auch selbst zu erleben, okay, ich habe Kompetenzen, ich habe Fähigkeiten, ich kann was und kann damit dann auch in die Klasse zurückwirken. Und wenn gerade am Anfang ja diese Sprachbarriere da ist, dann ist das natürlich erstmal ein ziemlicher Dämpfer. Und es gibt halt ja Unterrichtsmodelle, dass es halt nicht so sein müsste. Es ist zum Beispiel auch in der Beschulung von den Geflüchteten war das halt auch ein Aspekt. Also ein Lehrer hat Farsi gesprochen und der konnte natürlich dann auch gerade mit den SchülerInnen aus dem Iran und aus Afghanistan ja da natürlich dann auch nochmal anders auf die SchülerInnen eingehen. Oder vieles kürzt sich auch einfach ab, wenn Missverständnisse da sind, also die natürlich entstehen, wenn ich eine neue Sprache lerne.
Ja, total.
Kann man
total
kurz die Sprache wechseln.
Also du bist einfach eine andere Person mit einer anderen Sprache. Das
genau,
ist,
genau.
Du musst dich einfach komplett anders umstellen und es ist eigentlich auch nicht so einfach. Also das kenne ich
genau,
auch.
Genau, total. Ja, und du lässt die andere Person quasi, die du sonst irgendwie, also du hast dann eine Schulperson und du hättest eine Nicht-Schulperson, also ist
ja
vielleicht ganz, ganz krass formuliert. Und ja, es wäre natürlich schöner, wenn es irgendwie, wenn ich die eine Person nicht vor der Schultür abgeben müsste.
Genau. Ja, das stimmt, das stimmt. Einige Kritikpunkte an der Waldorfpädagogik betreffen auch ihre mögliche Unachtsamkeit gegenüber bestehenden Machtverhältnissen und Ungleichheiten. Wie kann die Waldorfpädagogik deiner Meinung nach ihren Lernplan so anpassen, dass er eine kritischere Auseinandersetzung mit diesen Themen ermöglicht?
Ja, ich meine, das Erfreuliche ist, in den letzten Jahren passiert ja jetzt zum Glück immer mehr. Und es liegt einfach daran, dass überhaupt postkoloniale Theorien mit berücksichtigt werden, dass ja auch Gender Theories ja anders reflektiert werden. Und das wurde ermöglicht durch eine Öffnung der Waldorfpädagogik auch hin zum wissenschaftlichen Diskurs. Also es ist nicht mehr so ist wie vielleicht vor ja, vor einigen Jahrzehnten besonders krass, dass es so ist, man sieht sich als geschlossene Bewegung und die so ein bisschen, ja, platt formuliert, ihr eigenes Süppchen kocht, sondern dass stärker eine, ja, auch eine wissenschaftliche Auseinandersetzung mit der Waldorfpädagogik passiert und dadurch natürlich dann auch eine kritische Reflexion der eigenen theoretischen Backgrounds, also der Waldorfpädagogik, dann stattfindet mit Einbezug von den Diskursen, die sonst in der Erziehungswissenschaft zum Beispiel geführt werden. Und ich glaube, es ist eine total wichtige Bewegung, die da gerade stattfindet, weil, wie gesagt, es ermöglicht der Waldorfbewegung einfach, sich da nochmal kritisch reflexiv auch mit den eigenen pädagogischen Haltung auseinanderzusetzen, die vielleicht entstanden sind. Also ich glaube, es ist immer gut, also wenn von außen da nochmal so eine Reflexionsfolie quasi zur Verfügung gestellt wird und die wird zunehmend breiter angenommen und rezipiert. Das ist, glaube ich, eine sehr gute Sache.
Das ist auf jeden Fall eine sehr gute Sache. Und sag mal, du sprichst auch von Chancengleichheit und dem Wunsch, Waldorfschulen diverser zu gestalten. Was sind die großen Herausforderungen auf diesem Weg und wie könnten Schulen diese angehen?
Es sind unterschiedliche Komponenten. Also alles steht und fällt, also mit diesen Repräsentationslücken, also sich kritisch zu fragen, okay, für wen machen wir hier Schule? Wer sind die Menschen, die hier Schule machen? Und ja, welchen Bezug hat es eigentlich zur gesamten Gesellschaft? Und an den Waldorfschulen, um jetzt auch nochmal eine Zahl zu bringen, haben unter 3% aller Eltern eine Migrationsgeschichte. Also es ist wirklich ein schwindend geringer Anteil.
Ich weiß, ich kenne es. ich sitze auch manchmal
aus eigener Erfahrung.
Ja, genau. Oder nee, also da sitze ich einfach in der Schule und dann gucke ich hier rechts und links und man merkt das.
Ja. Ja, und wenn man das da noch weiter auseinander dröselt, also ich kann die Studie auch mal verlinken. Es geht aus der Weide-Studie hervor von 2018. Mhm. So ein Akronym für Waldorfeltern in Deutschland. Dann die Hauptländer, also die diese migrantischen Bezüge haben, sind vor allem die USA und Brasilien. Und wenn man das dann auch nochmal wieder ummünzt und guckt, okay, wir haben jetzt festgestellt, jeder dritte Bürger bzw. Bürgerin hat auch diese Migrationsbezüge. So, in welche Länder bestehen denn da die Migrationsbezüge? Dann ist das natürlich auch nochmal ein riesengroßer Unterschied. Und das einfach ja in der eigenen Schulgestaltung stärker zu berücksichtigen. Ich glaube, das ist, weil dadurch einfach ganz viel anderes angestoßen wird. Also dadurch verändert sich Schulkultur, dadurch verändern sich diese alltäglichen Selbstverständlichkeiten. Also vieles passiert ja einfach total unbewusst. Es ist ja keine böse Absicht, jemanden irgendwie diskriminieren zu wollen, dahingehend, dass jemanden einschränken zu wollen, jemandem Chancen zu nehmen, wie auch immer, sondern es sind einfach, das ist dieses total unbewusste Eingeschliffene, weil, wie gesagt, also auch mit Stereotypen, mit eigenen Rassismen, weil wir halt in einer bestimmten Art und Weise zu denken sozialisiert worden sind. Und da grätschen jetzt halt die ganze, deswegen sind diese theoretischen Bezüge halt total wichtig, also sich mit postkolonialen und postmigrantischen Aspekten auseinanderzusetzen, weil sie uns einfach diese Möglichkeit der Reflexion bieten. Und da, das kann natürlich im Kollegiums, also ich bin jetzt so ein bisschen auf dieser Kollegiumsarbeit hängen geblieben, weil es, wie gesagt, für die Waldorfschulen ist es halt ja der Kern, wie Schule gestaltet wird. Also in dieser Kollegiumsarbeit entscheidet sich, okay, welche Unterrichtskonzepte fahren wir eigentlich? Wie gesagt, wie machen wir die Aufnahmegespräche? Okay, wir haben jetzt hier eine Stelle für eine Klassenlehrkraft ausgeschrieben. Wen stellen wir uns da eigentlich vor? Und ja, aktiv dann in diesen Prozess reinzugehen und dann auch vielleicht, ja, dass sich einige KollegInnen vielleicht auch überlegen, okay, wie ist denn das eigentlich bei uns mit dem Stadtteilmanagement? Haben wir da eigentlich irgendwie, wie strahlt unsere Schule eigentlich in die Stadt aus? Manchmal ist es halt auch so simpel, also einige sehr alte Waldorfschulen, die, ja, keine Ahnung, vielleicht auch fast, es gibt ja einige, die auch seit fast 100 Jahren bestehen, die sind in einem bestimmten Stadtteil angesiedelt und natürlich verändert sich Stadt, Stadtquartiere verändern sich und wenn es vielleicht vorher, vor 80, 100 Jahren, war die demografische Zusammensetzung vielleicht von einem Stadtteil eine total andere und jetzt ist es so, ich habe jetzt verschiedene Schulen im Blick, dass zum Beispiel Schulen sind in einem sehr, sehr bürgerlichen Stadtteil. Und dann zu gucken, wie kommen wir hier raus? Weil allein die Lücke auch für Menschen ja mit anderen sozialen Bezügen auch, also zum Beispiel auch, wo Einkommensstrukturen anders sind, die finden den Weg unter Umständen gar nicht in die Waldorfschule, weil es der Stadtteil halt einfach eine völlig andere Welt ist. Und das halt auch einfach mitzudenken, okay, wie kommen wir als Waldorfschule eigentlich raus, also aus unserem eigenen Kosmos?
Hast du da irgendwelche praktischen Handlungsstrategien, die du empfehlen kannst, um genau diese Strukturen zu öffnen und eine gerechtere Bildungsumgebung zu schaffen?
Ja, wirklich diese Vernetzungsarbeit zu Stadtteilarbeit, Sozialarbeit, Schulsozialarbeit ist auch ein total wichtiges Feld, weil ja, das ist halt auch oft, das ist ja die Kompetenz von SozialarbeiterInnen, halt auch dieses vernetzende Denken, unterschiedliche Ressourcen für die SchülerInnen überhaupt erstmal sichtbar zu machen oder greifbar zu machen. Und das andere ist, wenn ich jetzt zum Beispiel auch gerade in migrantischen Bezügen denke, vielleicht auch mal zu gucken, okay, vielleicht gibt es ja irgendwie eine muslimische Kita in der Nähe oder mal zu gucken, vielleicht gibt es ja irgendwie einen Moscheenverein, der irgendwie offen ist und einfach mal komplett anders zu gucken. Also so ist es zum Beispiel, so haben es die Schulen in Mannheim und Berlin gemacht. Also wirklich aktiv auf die Leute zu gehen, für die Waldorfpädagogik total interessant sein könnte, aber die es einfach nicht auf dem Schirm haben.
Ja, das stimmt. Wie siehst du, und das ist meine allerletzte Frage für heute, wie siehst du die Zukunft der Waldorfpädagogik in einer sich ständig wandelnden, vielfältigen Gesellschaft?
Ja, es wäre natürlich total schön, wenn Waldorfschulen einfach, wenn ich das jetzt mal so als Schulutopie zeichnen würde, wenn halt genau diese Sachen irgendwie umgesetzt werden, also eine sehr diverse Schule, wo Kinder einfach unabhängig davon, aus welchen Bezügen sie kommen, ja, einfach ihr persönliches Potenzial entfalten können. Also es ist ja ein wichtiger Kern der Waldorfpädagogik. Die Waldorfpädagogik versteht sich als Individualpädagogik. Und das heißt, dass das auch, ja, dass vielleicht Hindernisse und Barrieren innerhalb dieser Schule transformiert werden können. Das heißt, dass es nicht mehr darum geht, woher komme ich oder welche Barrieren stehen mir im Weg, sondern okay, wer bin ich denn als Persönlichkeit? Wer bin ich als Person? Was kann ich? Was bringe ich mit? Und ja, wie können SchülerInnen dementsprechend dann bestmöglich gefördert werden? Also das ist wirklich, also es ist ja der Anspruch der Waldorfpädagogik, ja, die persönliche Entfaltung ihrer SchülerInnen fördern zu wollen. Und das am besten unabhängig davon, aus welchen ja, sozialen oder kulturellen Bezügen jemand kommt.
Und somit beenden wir unser Gespräch. Vielen Dank für die schönen Worte. Vielen Dank für das tolle Gespräch.
Ja, gerne. Danke fürs Gespräch.
Das war Waldorf Perspektiven, der Podcast, der die Waldorfpädagogik neu denkt. Vielen Dank an euch, liebe ZuhörerInnen, für eure Zeit. Dieser Podcast kommt jeden zweiten Dienstag im Monat und ist sowohl hier auf DIDE Radio zu hören, als auch überall dort, wo es Podcasts gibt. Vergiss nicht, den Podcast zu abonnieren und uns auch auf Instagram zu folgen. Falls ihr Kontakt aufnehmen wollt, Schreibt uns gerne dein Lob oder Kritik, deine Themen oder Gästeempfehlungen an perspektiven@waldorfschule.de. Diese E-Mail-Adresse findet ihr auch in unseren Shownotes. Genauso wie viele anderen Artikel und Dokumenten, die Larissa uns danach auch nochmal zur Verfügung stellen wird. Ich freue mich sehr, diesen Dialog fortzusetzen und gemeinsam Wege zu finden, das Umfeld der Waldorfpädagogik zu transformieren. Bis zum nächsten Mal.